ARD Sounds.
Ein paar Monate ins Ausland reisen, aber vorher bitte bei der Bundeswehr Bescheid geben, klingt erstmal absurd. Aber genau darüber wurde in den letzten Tagen viel diskutiert, vor allem unter jungen Männern. Hintergrund ist ein Satz im neuen Wehrdienstgesetz, der für Verwirrung gesorgt hat, und wir entwirren das mal für euch. Und dann geht's noch um die AfD. In Sachsen-Anhalt will sie bei der Landtagswahl im Herbst an die Macht. Aktuell liegt sie in Umfragen bei rund 40%. Und am Wochenende beschließt die Partei ihr sogenanntes Regierungsprogramm. Und darin wird ziemlich deutlich, was sie konkret verändern will. Zum Beispiel bei Schulen, Kirchen und Kultur. Was würde das im Alltag bedeuten? Und warum wollen manche in der AfD selbst gar nicht, dass man das so genau vorher erklärt? Auch darüber sprechen wir heute in Berlin Code, dieses Mal mit zwei Männern, die noch ziemlich wehrdiensttauglich wirken. Die beiden Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio, Torben Lehning und Gabor Hallas. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda,
schönen guten Tag.
Ja, mein Name ist Linda Zervakis und wir nehmen diese Folge am Freitagvormittag auf. Also, wir können sagen, national beschäftigen uns einfach viele Fragen und Unsicherheiten und international ja sowieso. Es hat sich also viel angehäuft, das ist dem Kanzler natürlich klar. Und deshalb hat Friedrich Merz gestern am Donnerstag zu einem Statement ins Kanzleramt geladen.
Ich bitte dafür auch um die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, denn wir stehen in der Tat vor großen Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern müssen. Und die Bundesregierung ist entschlossen, dass auch in großer Gemeinsamkeit zu tun, wissend, dass wir noch eine lange und schwierige Wegstrecke in den nächsten Wochen und Monaten vor uns haben.
Das hört sich nach großen Worten an, aber wenn wir ehrlich sind, bleibt es doch alles sehr vage. Der Kanzler hatte ja eigentlich angekündigt, sich innen- und außenpolitisch zu äußern, und dann kommt keine große Ankündigung, sondern die Bitte um Geduld und dass die Bürger mitmachen sollen. Was meint er denn jetzt genau?
Naja, ich fand das erstmal schon auch bei uns so ein Moment der Aufregung. Also der Kanzler ist jetzt zurück aus dem Urlaub und er äußert sich. Also da fahren wir hier natürlich im Hauptstadtstudio erstmal hoch und überlegen, was könnte er denn jetzt sagen? Und dann, ja, in der Tat haben wir hinterher auch gedacht, irgendwie das war jetzt ein bisschen dünn.
Und der Grund dafür, dass er nicht viel zu präsentieren hatte, liegt wohl auch einfach daran begründet, dass zum einen gesagt wird, wir können gerade gar nicht absehen, wie sich weiter die Lage entwickelt zwischen Iran und den USA, dass man da jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten will und sagt, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen für größere Entlastungen. Und das machen wir erst dann, wenn die Lage weiterhin eskaliert. Also scheinbar scheint Schwarz-Rot zurzeit zu sagen, jetzt müssen wir da noch nicht größere Entlastungen machen. Da warten wir noch ein Stück. Aber es könnte auch ein Stück weit daran liegen, dass sie sich gerade eben aber auch auf nichts einigen können.
Also so ein Stück weit ist er ja in einem Dilemma, weil er weiß natürlich nicht, was jetzt in den kommenden Tagen da passiert. Also wird es wirklich irgendwie einen Frieden geben im Nahen Osten? Also das kann er natürlich einfach auch nicht beantworten. Also er kann sich aber natürlich auch nicht so hinstellen und sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Das ist so ein bisschen das Problem.
Und es gibt viele, viele Lösungsvorschläge von einer Mehrwertsteuersenkung, von einer CO2-Steuersenkung. Da werden viele Vorschläge in den Raum gestellt, teilweise von Teilen der SPD, teilweise von Teilen der Union, von Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Aber es gibt noch nicht die klare Absprache. Und wir haben ja auch den Ton vom Kanzler gerade gehört, wo er dann sagt, ja, also wir sind entschlossen, in großer Gemeinsamkeit dann etwas zu beschließen. Aber diese große Gemeinsamkeit, die gibt es eben gerade so noch nicht.
Ja, aber und er hat ja auch um die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger gebeten. Was heißt das? Also es hört sich so ein bisschen an wie, Leute, stellt euch auf was ein, gewöhnt euch schon mal dran, es wird unbequemer. Kann man das so deuten?
Ja, das ist ja so ein bisschen auch eine Stimmung, die zur Zeit passt. Also das hören wir ja immer wieder und ich finde das auch grundsätzlich gar nicht verkehrt, dass eine Regierung sich hinstellt und sagt, ihr müsst übrigens alle mithelfen, also so ein neues Mindset irgendwie im Land schaffen. Ich fand es aber dann am Ende trotzdem komisch, dass er sagt, naja, aber rechnen Sie nicht mit kurzfristigen Entscheidungen und meine Minister, von denen erwarte ich, dass sie jetzt irgendwie gemeinsame Lösungen präsentieren. Also da stand dann ein Kanzler mit leeren, relativ leeren Händen da und der dann aber von mir sagt, bitte helft mit, dann finde ich, kann ich mich als Bürger, wenn ich jetzt mal aus der Perspektive spreche, doch auch ein bisschen alleingelassen fühlen.
Kommunikativ ist es für die Bundesregierung gerade aber auch eine super schwierige Situation, weil sie auf der einen Seite sagen, ja, jetzt kommen die großen Sozialreformen, bis zum Sommer müssen wir das aber mal wirklich so richtig hingekriegt haben und da werden wir alle große Einsparungen hinnehmen müssen und dann kann man aber auch nicht auf der gleichen Seite sagen, ja gut, aber beim Tankrabatt, da machen wir jetzt trotzdem mit. Also Tankrabatt finden wir super, Haushalt haben wir gerade Millionen, Milliarden Löcher, aber da geben wir jetzt in die Vollen und versuchen, allen Bürgerinnen und Bürgern sofort zu helfen?
Ja, es war so ein bisschen ein anderer März. Also wir hatten ja den März im Wahlkampf, der immer so ganz viel versprochen hat. Gestern am ersten Tag passiert das und dann kommt der Herbst der Reformen. Und gestern hat er sich hingestellt und gesagt, also es wird dauern. Also vielleicht hat er auch ein bisschen gelernt, dass zu viel Versprechen nicht gut ist. Aber so ist es eben auch schwierig.
Mhm. Und dieses mehr Zumutung, über das wir gerade gesprochen haben, das passt eigentlich ja auch ziemlich gut zu diesem Thema, das in dieser Woche für eine ziemlich emotionale Debatte gesorgt hat, rund um einen kleinen Satz im neuen Wehrdienstgesetz. Da geht es sozusagen auch um eine Zumutung, auf die sich die Bürger womöglich einstellen müssen. Da steht sinngemäß, Männer zwischen 17 und 45 brauchen eine Genehmigung der Bundeswehr, wenn sie, Zitat, die Bundesrepublik Deutschland länger als 3 Monate verlassen wollen. Das stößt bei jungen Männern auf Empörung, zum Beispiel bei Jamie und Daniel, beide 19 Jahre alt.
Finde ich grundsätzlich Schwachsinn. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, das sollte jedem freigestellt sein.
Also ich finde, gerade in der aktuellen Zeit, es ist halt mit dem Iran-Krieg, Ukraine-Krieg, es ist einfach, es wirkt halt so, als würden wir uns auf den Krieg mit denen vorbereiten. Und das finde ich halt schwierig.
Also wir können ja mal so ein bisschen entschlüsseln. Für welche Art und Dauer von Auslandsreisen soll das gelten? Also nur für Urlaubsreisen oder auch für ein Auslandssemester, Work and Travel oder längere Familienaufenthalte? Welche Aufenthalte sind gemeint, Gabor?
Er meint im Prinzip alles. Also wenn ich jetzt länger als 3 Monate Deutschland verlasse, also wenn ich zum Beispiel ein Semester im Ausland studieren will oder eben wenn ich eine längere Rucksackreise mache, dann betrifft es mich. Also all das ist gemeint.
Tom, jetzt sagt aber das Verteidigungsministerium, ist alles gar nicht so. Es soll eine Verwaltungsvorschrift hinterhergeschoben werden, die das außer Kraft setzt. Das heißt, es soll noch eine zusätzliche Regel geben, die klarstellt, dass diese Genehmigung in der Praxis nicht nötig ist. Jetzt ist die Frage, was gilt denn jetzt eigentlich?
Ja, also auf diese Verwaltungsvorschrift, auf die warten wir gerade alle ganz gespannt. Wir nehmen ja gerade am Freitagmorgen auf, wie du vorhin schon gesagt hast. Und am heutigen Tag, Ende der Woche, hieß es von einer Sprecherin des Verteidigungsministeriums, soll diese Verwaltungsvorschrift kommen. Und dort soll dann eben noch einmal konkret ausformuliert werden, wie die Behörden zu handeln haben, wenn dann die Wehrpflicht gilt. Und das ist ja auch nochmal ganz wichtig an dem Punkt zu sagen, die Wehrpflicht gilt derzeit so noch nicht. Deswegen müssen wir uns auch noch nicht abmelden, wenn wir jetzt in den Urlaub fahren.
Also das heißt, weil es keine Wehrpflicht gibt, muss ich das quasi nicht machen und mir passiert nichts. Wenn ich jetzt ins Ausland gehe und ich habe vergessen, der Bundeswehr Bescheid zu sagen, passiert mir nichts.
Genau so kann man sagen. Also wir haben, um das vielleicht noch einmal klar zu machen, wir haben im Moment einen Wehrdienst, also Wehrdienst freiwillig, keine Pflicht. So, das wird oft in dieser Debatte durcheinander gebracht und das ist, glaube ich, ganz gut, das in diesem Moment mal zu sagen.
Mhm. Also das heißt, wenn ich mich nicht abmelde zurzeit als Mann, wenn ich länger ins Ausland will, dann passiert mir nichts.
Ganz
weil wir
genau.
Keine Wehrpflicht haben.
Richtig, keine Wehrpflicht, jetzt noch der Wehrdienst. Und die Bundesregierung will ja jetzt das Ganze erstmal so lange laufen lassen und gucken, bewerben sich jetzt gerade genug Leute für die Bundeswehr und so lange lässt man das unter der Freiwilligkeit laufen. Wenn dann irgendwann festgestellt wird, nein, es melden sich nicht genügend Leute für die Bundeswehr, dann soll die Wehrpflicht greifen, aber dafür bräuchte es erstmal einen Beschluss des Bundestages. Und für diese Eventualität gibt es jetzt eben den Zusatz, dass sollte die Wehrpflicht greifen, dann müssen sich die Männer melden bis zum 45. Lebensjahr, wenn sie länger als 3 Monate in Urlaub fahren wollen.
Und auch wenn das jetzt quasi keine Strafen nach sich zieht, wenn ich mich nicht abmelden sollte, das alles hat ja ziemlich große Wellen geschlagen, etwa in sozialen Netzwerken und auf YouTube, mit Vorwürfen wie Männer gefangen oder Ende der Freiheit. Hat die Politik das nicht kommen sehen? Warum wurde das übersehen?
Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt, weil ich meine, wir haben es, muss man ehrlicherweise sagen, auch übersehen, also selbstkritisch. Das hätten wir auch als Journalisten besser machen sollen, aber die Politik hat es auch übersehen und man kann jetzt mal so einmal schauen, was war das für eine Zeit? Es wurde ja total viel diskutiert über diesen neuen Wehrdienst. Also wir haben gesprochen, wir haben gestritten, auch die Politik über das Losverfahren, also da können sich, glaube ich, viele noch dran erinnern, dann ging es um diesen Fragebogen, was steht da drin? Also darauf war die Aufmerksamkeit. Und deswegen ist es nicht aufgefallen, was eigentlich in dem Gesetz auch noch steht.
Also natürlich ist es der Bundesregierung aufgefallen, als sie dieses Gesetz geschrieben hat. Der Opposition, die in dem Falle im Bundestag nochmal darauf hätte hinweisen können und sagen können, da sollten wir vielleicht vorher auch nochmal drüber nachdenken, die hat das Thema nicht groß gemacht, genauso wie auch viele Medien das nicht so groß gemacht haben. Und darüber wird natürlich bei uns auch dann gestritten und diskutiert im Nachhinein und gesagt, wie konnte es eigentlich dazu kommen?
Ja, aber du sagst jetzt, die Bundesregierung hat dieses Gesetz geschrieben. Ich habe hier mal das, man hört es vielleicht rascheln, das Bundesgesetzblatt mitgebracht vom 29. Dezember 2025. Und dieses Bundesgesetzblatt, das sieht gar nicht so aus, wie man sich ein Gesetz vorstellt. Das sind eher so kleine Sätze, liest sich so ein bisschen wie so eine komplizierte IKEA-Bauanleitung. Und da stehen so Sätze drin wie Paragraph 2 wird durch die folgenden Paragraphen 2 und 2a ersetzt. Also sitzt man erstmal davor.
Ne?
Genau. Und man muss im Prinzip etwas tun, was wenige wirklich getan haben. Man muss sich das Original Wehrpflichtgesetz nehmen und gucken, was steht da eigentlich drin. Und dann kann man gucken, okay, was haben sie geändert und was bleibt drin. Und wenn man nämlich guckt, was steht im Originalgesetz drin, dann kommt man auf den Satz, über den wir gesprochen haben, nämlich, dass sich alle zwischen 17 und 45 abmelden müssen, wenn sie länger als 3 Monate ins Ausland wollen.
Aber mal ganz ehrlich unter uns, ne, kann man das nicht gleich vorab besser und übersichtlicher reinschreiben? Also es betrifft ja dann doch eine ganze Menge Menschen. Warum wird das dann immer so kompliziert dargestellt? Und warum kann man diese Anleitung, du hast es gesagt, IKEA-Anleitung, nicht einfach ein bisschen einfacher schreiben, dass es auch wirklich jeder versteht?
Genau das hatte der Bundesverteidigungsminister eigentlich auch vor. Es sollte leicht und einfach verständlich sein, was jetzt mit dem neuen Wehrdienst kommt. Jetzt wurden auch gerade die Themen, um die es ja beim Wehrdienst geht, auch im Bundestag sehr intensiv miteinander diskutiert. Also wenn man sich die Debatten da angehört hat, da wurde ja sehr stark gerungen, auch innerhalb der Koalition. Aber genau bei den Punkten, die darüber hinausgehen, was passiert eigentlich, wenn dann irgendwann der Wehrdienst zur Wehrpflicht werden könnte? Genau über diese Punkte wurde für mein Dafürhalten auch im Bundestag viel zu wenig diskutiert.
Aber unser Bundesverteidigungsminister, Herr Pistorius, findet das ja eigentlich insgesamt ganz gut, dass viel diskutiert wird.
Was wäre das für ein lahmes Land, was wäre das für eine langweilige Diskussionskultur, wenn wir nicht mal bei dem Thema on fire wären. Wir müssen uns klar machen, worum es hier geht. Und das ist die Diskussion, die geführt werden musste und die auch heute geführt wird auf den Straßen, wenn die Schüler streiken und demonstrieren. Was ich übrigens großartig finde, meine Damen und Herren, weil es zeigt, sie interessieren sich, sie engagieren sich und sie wissen, worum es geht und dass sie nicht mit allem einverstanden sind.
Ja, also recht hat er, aber macht das alles ja auch irgendwie komplizierter, oder?
Ich finde es auch total wichtig, dass es diskutiert wird, dass wir on fire sind, dass irgendwie in den Familien drüber gesprochen wird, weil das ist einfach ein zentrales Thema. Und insofern, finde ich, hat der Verteidigungsminister da recht. Aber zur Diskussion gehört eben, dass auch alle Argumente auf den Tisch kommen. Und dann fehlte eben dieses Argument oder dieser Punkt, dass man sich abmelden muss, wenn man länger ins Ausland geht. Und das ist so ein bisschen ein großes Problem, weil man braucht ja diese Freiwilligen für die Bundeswehr. Und man hat ja versucht, das so einfach wie möglich zu machen. Also wenn wir an den Fragebogen denken, der wurde extra so gestaltet, dass man ihn in 15 Minuten ausfüllen kann. Also um Jugendliche, den will ich jetzt auch nichts unterstellen, aber so war die Argumentation, man will die Jugendliche nicht überfordern, das soll irgendwie schnell gehen. Sie können auf einer Skala von 0 bis 10 ganz einfach entscheiden, ist Bundeswehr was für mich oder ist Bundeswehr nichts für mich, dann gibt es irgendwie mehr Geld, es gibt irgendwie Zuschüsse zum Führerschein. Also man wollte sehr viele Hürden senken, um möglichst viele zu gewinnen, und da ist das jetzt natürlich kommunikativ gar nicht gut gelaufen.
Genau, wenn man Jugendliche und junge Menschen nicht überfordern will, dann sollte man eben auch sämtliche Maßnahmen, die gerade diskutiert werden, offen auf den Tisch legen und sagen, so könnte es dann in Zukunft aussehen. Wenn der Bundesverteidigungsminister will, dass wir on fire sind, wie er sagt, dann wäre es, glaube ich, auch ganz gut, wenn dazu die Maßnahmen so auf den Tisch kommen, dass alle miteinander darüber diskutieren können.
Und es gibt ja tatsächlich auch Kritik von Juristen, die sagen, Grundrechte einschränken geht, aber nur mit einem wirklich guten Grund. Und wir haben dazu mal unseren ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam befragt.
Natürlich ist es möglich, dass der Staat Grundrechte auch mal einschränkt. Aber dafür braucht er immer einen guten Grund. Und genau das ist das Problem im konkreten Fall. Denn der Zweck dieser Genehmigung ist laut Gesetzesbegründung, dass man Wehrpflichtige bei einer geltenden Wehrpflicht erreichen kann und weiß, wie sie verfügbar sind. Aktuell gilt aber gar keine Wehrpflicht. Die Genehmigung kann ihren Zweck also nicht erfüllen. Und daher steht die aktuelle Regelung aus meiner Sicht verfassungsrechtlich auf wackeligen Füßen. Die Ausnahmen und Erleichterungen, die das Verteidigungsministerium jetzt angekündigt hat, sind daher aus meiner Sicht kein nettes Entgegenkommen, sondern seine rechtliche Pflicht.
Ja, und genau darauf warten wir ja jetzt, dass das Bundesverteidigungsministerium uns dann heute mitteilt, wie das ganz genau ablaufen soll und wann eben genau diese Vorschrift greift oder nicht.
Ja, und es ist natürlich ein großes Problem, wenn es jetzt irgendwie eine Unsicherheit gibt, wenn es irgendwie wackelig ist, weil die Bundeswehr will bis Mitte der 30er Jahre wachsen um 80.000. Also da hat sich das Verteidigungsministerium wahnsinnig viel vorgenommen. Und wir wissen nicht, ob es so kommt. Und alles, was irgendwie jetzt die Sache unsicherer macht, ist natürlich ein Problem.
Jetzt mal ganz doof gefragt, war das früher, als es noch Musterung und Wehrpflicht gab, auch alle schon so und haben das einfach nur nicht gemerkt? Stand das da alles schon so drin?
Ja, das ist ja eben ein Passus aus dem alten Wehrpflichtgesetz. Es stand schon so drin, was jetzt neu ist, dass es anders als früher eben auch gelten soll, wenn wir nicht den Spannungs- oder Verteidigungsfall haben. Und das ist schon bemerkenswert, weil das würde ja dann heißen, dann gilt es sozusagen immer, sobald wir dann eine Wehrpflicht haben, muss man immer dazu sagen, die wir ja noch nicht haben.
Ja, aber genau da sagen ja Kritiker, das alles ist kein Zufall, sondern ein erster Schritt zurück zur Wehrpflicht. Seht ihr das auch so?
Nee, das würde ich nicht unbedingt so sehen, weil da ist ja eigentlich der Fahrplan relativ klar, dass jetzt geschaut wird, wahrscheinlich Mitte des Jahres, wie viele haben sich gemeldet, wie viele sind bereit, jetzt den freiwilligen Wehrdienst zu leisten. Also wächst die Bundeswehr so, wie sie wachsen soll und dann, so ist es ja vorgesehen, dann könnte es halt diese Wehrpflicht geben. Insofern sehe ich das nicht. Und das Argument ist ja, dass man sagt, wir brauchen einfach die Daten. Wir müssen wissen, wer stünde zur Verfügung und wo sind die Leute. Und das ist etwas, was man ja seitdem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, seit 2011 nicht mehr hat. Also wir haben uns ja auch darüber aufgeregt, einige, dass es halt so ist, dass die Bundeswehr gar keine Daten mehr hat. Und jetzt fängt sie halt wieder an, diese Daten zu sammeln. Das ist das Ziel.
Wir haben über das Wehrdienstgesetz gesprochen, das Männern etwas abfordert. Und am Anfang haben wir über Merz gesprochen, der wegen des Iran-Kriegs und den hohen Energiepreisen um die Unterstützung der Bevölkerung bittet. Also zweimal fordert der Staat etwas von den Bürgern, aber so richtig gut kommuniziert war das doch in beiden Fällen nicht. Hat die Bundesregierung ein Kommunikationsproblem?
Also wenn sie natürlich von den Bürgerinnen und Bürgern etwas möchte, dann finde ich, ist es schon ganz gut, wenn sie es auch einfach erklärt, so dass es die Leute verstehen, weil ich glaube, diese Bereitschaft, das zeigen ja auch Umfragen, also dass Menschen sagen, okay, ihr könnt uns was zumuten, die ist ja da. Also ich glaube schon, dass viele Leute, und man sieht es zum Beispiel auch bei jungen Leuten, die eben Wehrdienst leisten könnten, die sich also diese Frage stellen, dass sie sich durchaus damit beschäftigen. Also es wird ja diskutiert, es wird ja in den Familien diskutiert. Also ich glaube, die Leute sind bereit. Da brauche es aber eben eine Bundesregierung, wo ich nicht das Gefühl habe, die lässt mich jetzt da alleine stehen. Also um wieder zum Kanzler zurückzukommen, der sagt irgendwie, rechnen Sie jetzt bitte nicht mit kurzfristigen Entscheidungen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv.
Die AfD sagt ja oft, wir stehen für Meinungsfreiheit und gegen das, was sie linksgrüne Verbotspolitik nennt. Gleichzeitig passiert gerade etwas ziemlich Spannendes. In Sachsen-Anhalt beschließt die Partei an diesem Wochenende ihr sogenanntes Regierungsprogramm für die Landtagswahl im Herbst. Also ganz konkret will sie da sagen, wie sie regieren will, wenn sie an die Macht kommt. Und da stellt sich die Frage, Torben, wie viel Freiheit steckt da wirklich noch drin?
Ja, die AfD stellt sich immer als die alleinige Verfechterin der Meinungsfreiheit hin und dass der Volkswille durchgesetzt werden muss. Und wenn man sich dieses Programm mal genauer ansieht, dann lernt man ganz schön viel über dieses Freiheitsverständnis, das die AfD da an den Tag legt. Mal ein paar Beispiele, zum Beispiel die Gleichberechtigung aller Geschlechter und Sexualitäten wird als Regenbogenideologie, als pervers dargestellt und als Identitätsstörung bezeichnet, die durch eine patriotische Kulturpolitik geheilt wird. Werden müsste. Dann will die AfD Kunstfreiheit an Theatern einschränken, also nur noch Stücke fördern mit Steuergeldern, die auch patriotisch sein im Sinne der AfD. Dann sollen auch Vereine Bekenntnisse ablegen, wenn sie weiterhin Steuergelder bekommen wollen, darüber, dass sie auch patriotisch seien. Also es gibt da sehr, sehr viele Einschränkungen, gerade einer Freiheit von vielen Menschen. Und auch was die Bildung angeht, da ist es wirklich besonders krass, wenn man sich das ansieht. Zum Beispiel sagt die AfD, nur noch 25% der Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt sollen auf ein Gymnasium gehen dürfen. Und das ist ja wirklich eine enorme Freiheitseinschränkung für sehr viele Schülerinnen und Schüler. Und einer, der dieses sogenannte Regierungsprogramm mitgeschrieben hat, maßgeblich, ist Hans-Thomas Tillschneider. Und der hat gerade in Sachen Bildungspolitik die folgende Meinung.
Es sind zumeist linke Pädagogen, Typen, die meinen, im Besitz absoluter Wahrheit zu sein, gefährliche Typen, die abweichende Meinungen nicht tolerieren und mehr oder weniger subtil danach streben, ihre Schüler auf Linie zu bringen.
So sieht Hans-Thomas Tillschneider die Lehrer. Und er möchte, also und die AfD in Sachsen-Anhalt möchte, dass diese Lehrer in Zukunft nur noch politisch neutral sein dürfen. Also die sollen wirklich tatsächlich nur noch das moderieren, was Schülerinnen und Schüler denken und sollen keine eigene Stellung mehr im Unterricht beziehen.
Dann aber einmal ganz kurz, also was ich noch nicht verstehe, ist, warum denn weniger Abiturienten? Meist sind doch die Bundesländer stolz darauf, je mehr Abiturienten es gibt, umso besser. Warum soll es da weniger Abiturienten geben?
Na, die AfD möchte ganz gerne, dass mehr Leute irgendwie ins Handwerk gehen. Also das ist ja sicherlich auch ein Punkt, wo man sagen kann, okay, wir müssen das Handwerk stärken. Vielleicht gibt es auch zu wenige Bewerberinnen und Bewerber, die irgendwie sagen, ich interessiere mich irgendwie in einen Handwerksbetrieb zu gehen. Aber da sind wir dann wieder beim Thema Freiheit. Das ist ja die freie Entscheidung eines oder einer jeden Einzelnen. Und das kann mir doch keine Politik vorschreiben. Also wenn ich sage, ich hebe jetzt die Freiheit hoch, dann muss ich ja dafür werben, dass Leute jetzt sagen, ich werde irgendwie Handwerksmeister. Aber das kann ich doch nicht vorschreiben. Das ist halt ein Widerspruch, auf den die AfD da stößt.
Interessant ist es da auch, dass die AfD ja gerade bei jungen Menschen in Sachsen-Anhalt besonders erfolgreich ist, auch generell in Deutschland, gerade bei jungen Menschen in den Umfragen enorm zulegt. Und jetzt kommt sie mit einem Programm daher, wo sie dann auch sagt, die Bewertungsschlüssel in sämtlichen Schulformen, also auch Haupt-, Real-, Gymnasial, soll angehoben werden, damit eben auch das Ziel erreicht wird, dass überhaupt nicht mehr so viele sich qualifizieren können für Gymnasialstufe.
Also das sind schon ziemlich viele Punkte, die muss man erstmal so in Ruhe so auf sich wirken lassen. Und ein anderer Punkt ist ja auch, dass die AfD, wenn sie an die Macht kommen sollte, die Schulpflicht abschaffen soll. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die AfD ist der Ansicht, dass generell derzeit in Sachsen-Anhalt in den Schulen noch viel zu viel indoktriniert wird. Und die AfD will Schülerinnen und Schülern und deren Eltern ermöglichen, zu sagen, nee, die Weltansichten, die wir vertreten, die gibt es bei uns zu Hause und diese Möglichkeit möchte die AfD schaffen. Und da hängt eben auch ganz viel mit dran. Also dieses Weltbild wird auch sehr dadurch beeinflusst, dass die AfD sagt, gerade die Lehrer sind es ja, die unsere Kinder, die Schülerinnen und Schüler so beeinflussen, wie wir es als Partei nicht wollen.
Ja, diese Typen hat Tillschneider ja gesagt. Also wenn man ihn da hört, finde ich, dann hört man das auch schon, was die AfD von Lehrerinnen und Lehrern teilweise hält.
Wir haben tatsächlich einen Lehrer dazu befragt. Frank ist das aus Magdeburg und der möchte sich das so alles nicht so gefallen lassen.
Wenn die AfD an die Macht kommen sollte und die Regierung stellt, dann heißt das für mich als Lehrer in erster Linie, dass ich nicht einer Regierung gegenüber verantwortlich bin in dem, was ich in der Schule mache, sondern dass ich dem Grundgesetz und der Landesverfassung gegenüber verpflichtet bin. Das heißt, ich bin verpflichtet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen und zu vertreten. Und das heißt, Schule ist kein wertneutraler Ort. Das heißt, Positionen, die rassistisch sind, die Menschenrechte und Grundrechte verletzen, die sind abzulehnen und solche zu benennen und entsprechend zu markieren. Und solche Inhalte sind nicht verhandelbar.
Genau da zeigt sich, dass die AfD eine komplett andere Draufsicht auf politische Neutralität hat. Und ein weiterer Punkt, woran man sieht, was die AfD unter politischer Neutralität versteht, ist zum Beispiel, dass sie sagt, wir wollen die Fördergelder für das Projekt Schule gegen Rassismus streichen. Schule gegen Rassismus, dort wo gelehrt werden soll, wie Kinder und Jugendliche mit dem Phänomen Rassismus umgehen können. Genau dazu sagen, nee, diese Bildung, die soll es gar nicht mehr geben, weil Rassismusbekämpfung schon als ein politisches Statement in der AfD gesehen wird, was man so nicht haben will.
Also wie autoritär ist das dann alles, was die AfD sich da vorstellt? Also auf der einen Seite sagt sie ja auch immer so, der Staat sei übergriffig, das lehne man ab und gleichzeitig will man doch aber überall eingreifen. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, in der AfD passt vieles immer nicht zusammen. Es ist ja eine Partei mit vielen Widersprüchen und das zeigt sich da natürlich ganz exemplarisch, finde ich. Also natürlich fordert man die absolute Freiheit ein, darüber haben wir gesprochen. Und auf der anderen Seite will man die Freiheit aber vielleicht anderen Leuten nicht zugestehen, die eine andere politische Haltung haben. Und da stößt die AfD eben immer wieder an ihre Grenzen. Der Punkt ist nur, es ist Wählerinnen und Wählern ziemlich egal, ist mein Gefühl.
Weil sie aber vielleicht auch noch nicht konkret wussten, was da drin steht. Denn ein Punkt ist ja zum Beispiel auch Deutsch denken. Was soll das sein?
Naja, das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt in den Geschichtsunterricht schaut, also wenn wir beim Thema Bildung bleiben, dass man sich dann in Zukunft weniger mit dem Nationalsozialismus beschäftigt, sondern mit dem, so würde es vielleicht die AfD formulieren, guten Zeiten der deutschen Geschichte, also Bismarck, das Kaiserreich, also da als Deutschland aus Sicht der AfD eben sehr groß und eine erfolgreiche Nation war. Also dass man diese positiven Dinge in der Geschichte nach vorne stellt.
Vor allem nimmt die AfD Sachsen-Anhalt mit diesem Deutschdenken auch darauf Bezug, dass es gerade eine Kampagne gibt in Sachsen-Anhalt, die vom Land gefördert wird. Das ist modern denken und bezieht sich darauf, dass gerade Bauhaus-Jubiläum in Sachsen-Anhalt ist. Bauhaus, eine Architekturschule, die von den Nationalsozialisten bekämpft wurde und die von der AfD als unpatriotisch gebrandmarkt wird. Und da sagt die AfD eben auch, ja, auch in diesem Teil geht es eben nicht um die Freiheit zu bauen, sondern die AfD sagt ganz klar, welche Bauformen ihr nicht gefallen.
Okay, und dann auch noch interessant, geht es ja auch um die Kirchen, die sollen weniger Geld bekommen und das sagt eine Partei, die sich ja selbst oft auf christliche Werte beruft. Versucht mir da eine Brücke zu schaffen, wie passt das zusammen?
Ja, auch da ist es so, dass die AfD in den Kirchen teilweise Gegner sieht. Also das sind ja Leute, die sich kritisch äußern. Es gab ja auch Stimmen auch von Seiten der Bischöfe, die zum Beispiel auch darüber diskutiert haben. Kann es so sein, wenn jemand irgendwie sich in der AfD engagiert, wie kann er dann irgendwie Mitglied in der Gemeinde sein? Kann er sich irgendwie engagieren in der Kirche? Also die Kirche wird in Teilen der AfD auch eben als links, als woke dargestellt. Und das ist ja so ein Feindbild für die AfD.
Was auch spannend ist, in diesem sogenannten Regierungsprogramm taucht auch immer wieder die DDR auf und zwar positiv. Also etwa, wenn es um Geburtenrate und Familienpolitik geht. Und gleichzeitig hat man noch im Ohr, dass die AfD schimpft, wir würden in einer DDR 2.0 leben. Wie ist denn nun das Verhältnis der Partei zur DDR-Vergangenheit, Gabor?
Ja, nicht nur DDR taucht auf, sondern auch so Begriffe, die man aus der DDR kennt. Heimatkundeunterricht hatte ich in der Schule auch noch in der DDR. Also das ist so, da hat man was über Pflanzen, Tiere, über Erdkunde gelernt und so etwas will die AfD auch wieder. Und wie ist das Verhältnis zur DDR? Also natürlich möchte man nicht die DDR-Diktatur zurück, aber was die AfD auszeichnet, ist, dass sie so mit einem Versprechen antritt. Früher war alles vielleicht einfacher, besser. Wir bringen euch so die alte gute Zeit zurück. Im Westen wurde ja jetzt gewählt, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, da sind es vielleicht die 80er, wo man sagt, da war das Leben noch nicht so kompliziert, die Dinge waren einfacher, es gab mehr Antworten. Und im Osten ist es die DDR und das macht die AfD aus meiner Sicht ganz geschickt. Also indem sie zum Beispiel dieses alte DDR-Moped, die Simson, wieder populär macht. Und im Thüringer Wahlkampf, kann ich mich erinnern, ist Björn Höcke damit durch die Landstraßen gefahren und hatte viele Jugendliche im Schlepptau, die die DDR gar nicht mehr miterlebt haben. Und auch im Thüringer Wahlkampf wurde dann auf der Bühne unsere Heimat gesungen. Das werden auch alle kennen, die in der DDR aufgewachsen sind. Also man gibt den Leuten so ein Gefühl, wir bringen euch so ein bisschen die alte Zeit wieder zurück. Und es zeigt eben, dass es sehr, sehr viel eben auch um Gefühl geht.
Und die AfD hat wirklich ein sehr ambivalentes Verhältnis zur DDR. Also es ist so ein bisschen wie, man nimmt sich das wie aus dem Chemiebaukasten, was man gerade braucht. Also dann wird eben auch gesagt, ja, die Geburtenrate war ja höher. Und das ist ja das, was wir jetzt in Sachsen-Anhalt auch wieder brauchen. Mehr Kinder. Aber auch da wird in der AfD drum gestritten.
Ja, und die AfD ist eben, das zeigt sich hier auch, wirklich eine Partei der Widersprüche. Das ist ihr aber auch das sehen wir immer wieder vollkommen egal.
Weil es gut ankommt.
Weil die Leute sie trotzdem wählen.
Und wir haben ja jetzt festgestellt, dieses Programm, das klingt ja alles schon ziemlich konkret. Finden das eigentlich alle gut in der AfD, dass man das genau so aufschreibt, also was man da vorhat? Und wie findet das die AfD-Bundesspitze?
Nee, das finden da bei weitem nicht alle gut. Also wenn man sich in der Bundesspitze mal so ein bisschen umhört, dann kriegen wir da eher Antworten, die darauf deuten lassen, dass man sehr unglücklich ist darüber, wie dezidiert die AfD Sachsen-Anhalt aufschreibt, was sie vorhat, das Ganze als Regierungsprogramm benennt. Das sind eben auch Maßstäbe, an denen muss sich dann die AfD Sachsen-Anhalt messen lassen. Aber gerade zu dem, was wir gerade eben diskutiert haben in der Bildungspolitik, da sind teilweise sehr einschneidende Dinge mit dabei und das kommt auch nicht überall in der Bundesrepublik so gut an und gerade an der AfD-Spitze macht man sich auch Sorgen, dass man dadurch im Bund eher an Stimmen verlieren könnte. Und wenn dann eben ein Regierungsprogramm, wie die AfD es nennt, dann so genau aufgeschrieben ist, dann können die Wählerinnen und Wähler danach sagen, naja, was haben sie denn jetzt tatsächlich davon umgesetzt? Allein in der Migrationspolitik, die die AfD in ihrem Programm beschreibt, gibt es sehr, sehr viele Forderungen, die die AfD zum Beispiel auf Landesebene überhaupt nicht umsetzen kann. Darüber ist man auch in der Bundes-AfD unglücklich, weil sie sagen, ja, da werden Erwartungen geweckt, die wir so niemals werden erfüllen können. Und generell, auch in der Bundesspitze, gibt es noch erhebliche Zweifel daran, ob denn die AfD Sachsen-Anhalt jetzt schon so ministrabel ist und schon so in den Startlöchern steht, die Landesregierung in Sachsen-Anhalt zu übernehmen, wie die AfD Sachsen-Anhalt das gerne darstellt.
Und ganz kurz zum Schluss muss ich noch ein Thema ansprechen, weil das war ja in der letzten Zeit ein ganz großes Thema, nämlich die Vorwürfe rund um Vetternwirtschaft im Landesverband. Das wollte die Partei ja aufarbeiten. Ist dazu irgendwas passiert oder hat sich da die AfD in Sachsen-Anhalt schon mal irgendwie weiter zu geäußert?
Die AfD Sachsen-Anhalt hat eine Kommission ins Leben gerufen, hat immer gesagt, das sei alles eine Kampagne, die gegen sie gefahren werden würde. Aber nichtsdestotrotz wollte man das Ganze natürlich restlos aufklären. Und die Kommission, die da jetzt aber eingesetzt worden ist, besteht aus Köpfen, die nahezu allesamt mit der Vetternwirtschaftsaffäre in Verbindung gebracht werden. Es gibt auch noch kein Datum, an dem gesagt wird, dort werden die Ergebnisse präsentiert. Es gibt keinen Tagesordnungspunkt auf dem Parteitag. Das wäre ja jetzt eigentlich mal ein ganz guter Zeitpunkt, an diesem Wochenende über diese ganze Sache zu reden. Aber auf offener Bühne vor der Landtagswahl will man das jetzt erstmal nicht machen. Und in der AfD Sachsen-Anhalt herrscht auch so die Stimmung vor, jetzt gerade wird relativ wenig darüber berichtet. Warum sollten wir uns eigentlich jetzt nochmal nach vorne stellen und das Thema von selbst nochmal groß machen? Auf der anderen Seite gibt es auch so ein bisschen die Erwartung, dass die Bundesspitze das Thema jetzt nochmal behandeln könnte, weil die trifft sich ja auch an diesem Wochenende. Aber auch da ist relativ Funkstille.
Ja, die Bundesspitze hat dieses Wochenende eine Klausur.
Die Bundestagsfraktion.
Und da wurde eigentlich erwartet, dass man jetzt groß über dieses Thema nochmal spricht. Das steht jetzt eher so ein bisschen am Rande, so ganz am Ende auf der Tagesordnung und man will eigentlich über andere Dinge reden, zum Beispiel über Arbeitsmarkt und Sozialpolitik und wir haben auch aus der Partei gehört, dass viele irritiert sind, warum man jetzt über solche Themen redet und nicht über die Themen, die jetzt wirklich anstehen. Wehrdienst, Wehrpflicht ist zum Beispiel auch ein Streitthema, haben wir ja auch drüber gesprochen und deswegen wird nicht viel von dieser Klausur erwartet und dazu kommt auch noch, dass da so Programmpunkte draufstehen, wie beim Abendprogramm DJ Würfel, Zucker, Karaoke und Abenteuerspielplatz. Also da schütteln einige in der Partei den Kopf.
Was passiert? Ich habe Bilder im Kopf und möchte sie aber nicht haben. Was soll ich mir darunter vorstellen? DJ Würfelzucker, das ist, der heißt so?
Der heißt so und natürlich sagt die AfD-Bundestagsfraktion, wir haben so viele neue Abgeordnete, wir müssen uns auch erstmal kennenlernen. Also es ist natürlich ein Stück weit Teambuilding. Das ist ja auch berechtigt, das zu machen. Auf der anderen Seite liegen natürlich Punkte und Streitpunkte auf dem Tisch, die, das macht die AfD übrigens auch ganz gerne, so ein bisschen weggeschoben werden. Früher hat die AfD sich wahnsinnig gerne öffentlich auch auf Parteitagen gestritten. Wir sehen seit einigen Jahren, dass sie das nicht mehr tut und Streitthemen eher ausklammert.
In der AfD läuft das dann unter dem Schlagwort, dass man sich professionalisieren will und dass das ja auch ein Beweis dafür wäre. Also wenn wir uns nicht streiten, dann arbeiten wir professionell.
Okay, das lassen wir auch auf uns wirken, wie ich finde, die gesamte Folge. Da gab es einiges zum Nachdenken. Insofern sage ich schon mal ganz herzlichen Dank, Gabor Hallers und Torben Lehning, fürs Dekodieren und fürs Einordnen. Vielen Dank.
Danke dir.
Danke auch.
Ja, und danke euch fürs Zuhören. Und wie immer an dieser Stelle haben wir natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. 2022 hat diese Nachricht ganz Deutschland erschüttert. Zwei junge Polizisten sterben bei einer Verkehrskontrolle bei Kusel in Rheinland-Pfalz. Der Täter, ein Mann, den die beiden Polizisten beim illegalen Jagen erwischt haben. Meine Kollegen Nadine Thielen und Lukas Baumann haben mehrere Monate zu diesem Fall recherchiert. Sie haben mit zahlreichen Menschen gesprochen, die den Täter kannten. Und was wir mittlerweile wissen, er ist schon vor dem Mord immer wieder aufgefallen. Hätte man den Täter schon lange vor dem Polizistenmord stoppen können? Das hört ihr im True Crime Podcast im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ab jetzt gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und in der ARD Sounds App gibt es dann schon alle Folgen auf einmal. Den Link zum Podcast, den packen wir euch in die Shownotes. So, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin jetzt so ein bisschen nostalgisch. Ich gucke nochmal, ob ich meinen alten Walkman finde. Und wenn ich ihn gefunden habe, sage ich euch nächste Woche Bescheid. Bis nächste Woche. Tschüss.